Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Ich sitze hier heute im strahlenden Sonnenschein in der Schweiz in Kreuzlingen am Bodensee an der Swiss Bitcoin Conference und ich sitze nicht alleine, sondern ich habe einen Gast hier bei mir sitzen, der gefühlt gerade noch auf der Bühne stand, gleich wieder auf die Bühne muss. Man kann ihn aber nicht übersehen, leider die Zuhörer sehen es natürlich nicht, deshalb möchte ich es euch nicht vorenthalten. Er sitzt in einem knallorangenen Anzug vor mir. Hallo Ronny Grob.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Ronny, der ein oder andere, vor allem die Schweizer Zuhörer, kennen dich sicherlich schon. Aber hol uns mal kurz ab, wer bist du und vielleicht auch gleich, was ist der Schweizer Monat?
Genau, also ich bin Journalist, ich bin Chefredakteur des Schweizer Monat. Das ist, war lange ein Monatsmagazin, uns gibt es seit über 100 Jahren und wir haben dieses Jahr jetzt den Wechsel gemacht zu einem Quartalsschrift. Also wir erscheinen noch viermal im Jahr. Und es geht eigentlich um Politik, um Wirtschaft und eigentlich immer auch aus freiheitlicher Sicht beschreiben wir die Dinge wir haben dann immer ein großes Thema im Heft. Bei der ersten Ausgabe jetzt war es das Thema Toleranz, bei der zweiten wird es Klimawandel sein und im Herbst, das wird euch interessieren, geht es dann um das Thema Finanzsysteme. Da werden wir laden auch immer Leute an. Wir haben jetzt Richard David Precht und Jascha Munk zum Thema Toleranz nach Zürich gebracht. Dann haben wir Björn Lomborg zum Thema Klimawandel in Zürich. Und im Herbst werden wir Seiferdina Mus in Zug haben zum Thema Finanzsysteme, Bitcoin natürlich.
Das heißt, ihr macht vom Schweizer Monat auch Konferenzen, Events oder
wie? Genau, wir machen 10 Events im Jahr, also wir haben gesagt, wir machen monatliche Events und wir wollen einfach eine Community haben. Bei uns Mitglied zu werden kostet 180 Franken im Jahr und dafür kriegst du die 4 Ausgaben und dazu auch freien Eintritt zu allen Events, also mit Aperol Risch, also wenn du viel isst und trinkst, dann lohnt es sich wirklich.
Für die Schweizer vielleicht, für die Deutschen lohnt es sich dann nicht, aber
ich glaube, unsere Leser und Mitglieder sind auch nicht alle so.
Ja, das ist auch hier, Kreuzlingen ist ja direkt im Prinzip 500 Meter weiter, bin ich auf der deutschen Seite. Der ein oder andere ist auch kurz rübergelaufen, spazieren laufen, hat dort gegessen, weil es einfach entsprechend günstiger ist, ja.
Ich war heute Morgen auch schon in Konstanz, in Deutschland.
In dritten Weltländern, wo man dann günstiger essen kann, ja.
Genau.
Du hast gerade schon angekündigt, Schweizer Monat ist ein Magazin und ich habe nachgeschaut, das erscheint seit 1921 ununterbrochen und dann bis vor kurzem eben noch monatlich. Also schon Wahnsinn.
Ja, ist eigentlich erstaunlich. Es wird auch von Unternehmen getragen, was auch sehr speziell ist. Es ist unabhängig, wir sind eine kleine Firma und es gab halt immer, wenn es knapp wurde, jemand, der gesagt hat, doch, das ist total wichtig, dass wir das haben, das muss weiterhin erscheinen. Und wir haben 2021 haben wir die 100-Jahr-Jubiläumsausgabe gemacht und nochmal halt geschaut, was haben wir eigentlich alles für fantastische Autoren. Und da sind natürlich wirklich haufenweise große Namen dabei, von Friedrich Dürrenmatt über Ludwig von Mises, Hayek, haben alle für uns geschrieben, Marion Gräfin Dönhoff, also x Intellektuelle über 100 Jahre haben immer für uns geschrieben, mal mehr, mal weniger und das ist eigentlich auch heute so. Wir kriegen eigentlich auch wirklich große Namen, die für uns schreiben oder sich für Interviews zur Verfügung stellen. Also im Dossier zur Toleranz hatten wir etwa Steven Pinker oder Andy Ngo hatten wir und wir versuchen einfach wirklich auch immer Leute hereinzuholen, deren Meinung wirklich interessant ist und die halt intellektuell ein bisschen was drauf haben.
Auf der Webseite habt ihr stehen, ihr seid das Medium für Macher und Denker.
Genau. Also
das im Prinzip dann auch vielleicht ein bisschen das Publikum. Warum setzt sich das Medium für Macher und Denker dann auch ab und an mit dem Geldsystem oder Bitcoin auseinander?
Ja, weil die das natürlich interessiert. Also wir suchen natürlich schon Themen, die Macher, also Unternehmer und Denker, Intellektuelle interessieren. Die beiden Gruppen sind auch fließend, also es gibt wenige Macher, die nicht auch Denker sind. Wobei es einige Denker gibt, die keine Macher sind. Aber die Connection zu den Unternehmen ist mir total wichtig, weil in der heutigen Politik und auch im öffentlichen Diskurs vergessen ja viele Leute, dass es die Unternehmer und die Firmen sind, die die ganze Rechnung bezahlen. Also ein heutiger durchschnittlicher deutscher Politiker.
Gut, dass du jetzt Deutsch gesagt hast und nicht ich, ja. Hätte dir nämlich direkt zugestimmt.
Die Schweizer auch. Aber die denken ja eigentlich nur immer darüber nach, wie kann ich das Geld verteilen. Die glauben, das sei ihre Aufgabe, sie seien da zum Budget verteilen, oder? Aber das Wichtige ist doch eigentlich mal, dass zuerst Geld reinkommt, oder? Und das haben die, das verstehen die Leute schon gar nicht mehr. Also wenn du junge Studenten fragst, wie Politik funktioniert, dann reden die alle wahrscheinlich nur ums Geld verteilen. Aber dass es zuerst verdient werden muss und dass das schwierig ist und mühsam und dass es tolle Leute sind, die sich dafür zur Verfügung stellen, das kommt in der Debatte eigentlich nie vor.
Ich meine, Geld oder Steuern kann nur der zahlen, der auch davor Geld verdient hat. Von dem her muss der in einer gewissen Art und Weise ein Macher sein oder zumindest Angestelltenverhältnis oder irgendwas muss er ja tun. Sonst gibt es gar nichts zum Besteuern, sage ich jetzt mal. Außer natürlich in Amerika mit unrealisierten Gewinnen, was gerade ein Thema ist. Aber da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf einsteigen. Viel spannender finde ich, du hast jetzt ein paar Namen schon genannt, die bei euch geschrieben haben oder ihr als Interviewgast entsprechend hattet. In deiner Journalistenkarriere, was war da so die spannendste Person oder der spannendste Interviewpartner aus dem Bitcoin-Space oder generell, mit dem du gesprochen hast, wer ist da dir so am ehesten im Hinterkopf geblieben?
Also aus dem Bitcoin-Space kommt mir sicher Saifedean Ammous in Sinn, mit dem ich im Burger King war in Zug und er hat 6 Fleischpatties bestellt, weil er nur
und
Fleisch
hat nur das Fleisch gegessen.
Genau, okay. Das ist mir sicher in Erinnerung. Ja natürlich, man trifft die ganze Zeit interessante Leute und faszinierende Leute und da kann ich jetzt niemanden so direkt auswählen. Am besten liest man den Schweizer Monat und liest all die Gespräche, die wir machen. Wir haben übrigens auch einen Podcast. Einfach nach Studio Schweizer Monat suchen. Wir haben eine neue Podcast-Reihe, die heißt auch Macher und Denker, wo wir einen Macher und einen Denker zusammenbringen, die dann über verschiedene Dinge reden. Zum Beispiel hatten wir kürzlich eine Hochschulprofessorin und USA-Expertin von der Uni St. Gallen, die mit einer Gründerin von einem Zahnarztzentrum also es ist ein Zahnarzt-Franchise-Unternehmen, geredet haben. Und die haben beide über Ayn Rand geredet. Das ist, gibt dann wirklich ganz interessante Sachen, oder? Weil viele Unternehmen ja auch selber sehr belesen sind und selber interessante Leute sind. Also das kommt oft gut. Ja.
Und einiges an Content habt ihr auf der Webseite ja auch for free.
Wir haben jetzt alles for free. Also das war eigentlich auch mit dem Wechsel zu Quartalsmeise eine neue Sache, die wir gemacht haben, dass wir nämlich die Bezahlschranke heruntergerissen haben, weil die wirklich alle auch genervt hat. Oder alle haben gesagt, die Sponsoren, die Leser, wir als Journalisten, Zufallsleute, die uns lesen, alle fanden eigentlich diese Bezahlschranke doof, oder haben sie einen guten Artikel gelesen, wollten sie mit jemandem teilen, da konnte der andere es wieder nicht lesen, oder? Und jetzt haben wir gesagt, fertig, reisen wir runter.
In Teilen bin ich großer Fan von diesen Bezahlschranken. Das hat man jetzt zuletzt beim Halving gesehen, dass nämlich viele, man hat eine Überschrift gesehen, der Artikel ist eine Katastrophe und dann war er hinter einer Bezahlschranke, dann konnte er nicht so sehr geteilt werden. Also es hat tatsächlich auch manchmal seine Vorteile bei den klassischen Medien, hatte ich das Gefühl.
Bei uns sind natürlich alles wahr und nur interessant, will man alles teilen.
Wenn ich es richtig recherchiert habe, du bist 2018 zu Bitcoin gekommen, beziehungsweise hast 2018 zum ersten Mal ein Dossier über Bitcoin geschrieben. Wie kamst du zu Bitcoin, beziehungsweise war das ein Prozess, bis du dann auch drüber geschrieben hattest? Oder hast du gehört, oh, Bitcoin, mega spannend, da muss ich was drüber schreiben?
Also ich habe das erste Mal, als ich darüber gelesen habe, war glaube ich Anfang 2015 ein Artikel, wo drin stand, dass jetzt Bitcoin definitiv tot ist und dachte ich,
aber hinter der Bezahlschranke, deshalb hat es keiner
mitbekommen. Nein, ich habe es gelesen auf Medium irgendwie und dachte, ach schade, das wäre jetzt wirklich eine super Idee gewesen. Schade, hat es nicht geklappt und dann bin ich das zweite Mal 2016 drüber gestoßen, so in einer Recherche. Investieren in Zeiten von Null- und Negativzins, was gibt es denn da für Alternative? Und da gab es alles Mögliche, wie irgendwie Fässer mit seltenen Erden in der Garage aufbewahren. Und dann habe ich das erstmal ein bisschen Ether gekauft, weil ich dachte, Bitcoin, das ist ja das alte Ding, wer will denn das? Ich nehme das neue, moderne Ether, oder? Dann habe ich auch einen guten Gewinn gemacht und bin dann aber erst nach und nach über 1, 2, 3 Jahre hinweg reingekommen. Und wir haben dann tatsächlich im Herbst 2018 das erste Bitcoin-Dossier gemacht, also wo wir vertiefter so über Kryptowährungen, Bitcoin und Co. haben wir das genannt. Und dann aber 2020 wieder und ja, es hat alle paar Jahre hat ein bisschen Bitcoin-Content bei uns.
gefühlt ist es aber mehr geworden in letzter Zeit. Hat wahrscheinlich auch was mit dir zu tun. Ich meine, ich betone nochmal, er sitzt hier in einem orangen Anzug. Das hat seine Gründe natürlich. Aber da das jetzt schon ein paar Jahre ja auch her ist, also 2018, 6 Jahre entsprechend, wie sind die Reaktionen von den Lesern oder euren Abonnenten, wenn du dann ja auch die Events habt, dann sprichst du ja viel mit den Leuten. Wie reagieren die auf dieses Thema Bitcoin oder von mir aus auch Krypto? Sagen die, ja okay, spannend, oder denken sie, was ist das für ein Schmarrn, was soll denn der Quatsch, warum schreibt ihr da Dossiers oder interviewt ihr Leute dazu? Also wie ist da die Resonanz und vielleicht auch hat die sich verändert in den letzten Jahren?
Ja, es ist unterschiedlich. Ich merke halt einfach, ab einem gewissen Alter ist für viele Leute der Krypto oder der Bitcoin-Zug abgefahren. Also jemand, der halt 70 plus ist, das ist wie jemanden, deine Großmutter in den 90er Jahren erklären, was das Internet ist, hat gesagt, ich beschäftige mich nicht mehr dabei, oder ich bin zu alt für das.
Da kannst du nicht mehr beibringen, dass die Time Preference entsprechend sein muss. Wird dann irgendwann schwierig mit dem Alter, ja.
Und was ich merke, wir haben natürlich viele junge Leser hinzugewonnen, die wir halt durch unser Bitcoin-Artikel dann Interesse gefunden haben und gesagt haben, das andere interessiert mich auch. Also was ich merke, viele Leute, die heute zu Mises und Hayek und liberalen, libertären Ideen kommen, die kommen genau über Bitcoin, oder? Weil zuerst entdecken sie Bitcoin, dann lesen sie weiter, was ist eine Philosophie, dann kommen sie auf österreichische Schule und dann lesen sie immer mehr und dann merken sie, okay, Schweizer Monat, 100 Jahre Tradition, hat verdammt viele Artikel genau zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist vielleicht noch eine wirkliche Stärke von unserem Magazin. Also du kannst eigentlich auf unsere Website gehen und zu irgendeinem Thema was suchen, das dich interessiert, und du findest sicher 5 Artikel, wo kluge Leute schon mal was Gescheites dazu geschrieben haben, und ich glaube, das ist so der Value, den wir liefern.
Ich fand den Punkt jetzt sehr spannend. Ich habe heute Morgen schon mit Basti von Lipa gesprochen und er hat mir auch gesagt, ein Punkt, den die Händler ihnen zurückspiegeln, die Kundschaft wird jünger, weil Bitcoin, klar, ist ein digitales Thema, junge sind empfänglicher dafür, sind offener dafür, verstehen gewisse digitale Sachen auch einfach leichter oder haben nicht diese Hemmnis, und dementsprechend auch da spannend, dass du jetzt Ähnliches bestätigst eigentlich, dass da eben das junge Publikum sich eher anspricht. Und ich würde auch voll und ganz zustimmen, dass, also ich habe mich sehr viel durch meinen Banken-Background und Bankbetriebswirt, Fachwirt, was es nicht alles gibt, was ich gemacht habe, Austrian Economics, irgendwie ist es bei mir untergegangen damals. Entweder es wurde gar nicht behandelt, ja, Keynes rauf und runter, aber ich wäre über dieses Thema nie gestolpert oder hätte mich nie damit beschäftigt, wenn ich nicht auf Bitcoin gestoßen wäre. Und ich glaube, hier geht es vielen so auf Konferenzen.
Ja, und die Jungen haben ja wirklich auch einfach aus persönlichen Gründen ein Interesse an Bitcoin, weil sie in diesem Fiat-System nichts gewinnen können. Also du kannst einen guten Job haben, du kannst dich anstrengen, aber dann bist du 30, bist du 40, hast eine Familie, aber du kannst dir kein Häuschen kaufen, wie das deine Eltern und deine Großeltern konnten, auch wenn du dich anstrengst. Und Bitcoin ist halt einfach ein Weg da raus, oder zumindest eine Hoffnung, dass man sich dann eines Tages vielleicht doch leisten kann oder dass man doch, aber ich muss auch sagen, dass das Fiat-System begünstigt die Boomer, und zwar überdurchschnittlich. Also das ist sowieso eine Generation, die einfach nur Glück gehabt hat, oder? Das ist so eine Nachkriegsgeneration. Natürlich haben die auch gearbeitet, also natürlich haben die viel geleistet, aber die sind natürlich durch dieses Geldsystem, das wir haben, unglaublich bevorzugt. Und das ist, das finden viele einfach auch eine Ungerechtigkeit. Und Bitcoin ist hier halt einfach ein Weg daraus oder eben, wie gesagt, eine Hoffnung.
Generell könnte ich mir jetzt aber auch vorstellen, dass eure Leser natürlich auch offen für dieses Thema wahrscheinlich sind, oder? Weil sie von ihrer Denkweise, von der Art und Weise wahrscheinlich da auch einfach affiner sein könnten, oder?
Ja, das stimmt schon, aber das muss halt jeder wirklich selber entdecken. Das ist schwierig. Man kann ja jemanden nicht zum Bitcoiner machen. Also, es gibt wenige Ausnahmen. Ich war zum Beispiel kürzlich mit einem Redakteur essen, ein wirklich seltenes Erlebnis. Ich habe ihm davon erzählt und gesagt, wenn ich dich wäre, würde ich jetzt kaufen. Und dann hat er mir 2 Monate später zurückgeschrieben und gesagt, hey, ich habe gekauft und du hast mich reich gemacht. Also er hatte vielleicht 1.000 Franken
investiert. War vielleicht gehebelt drin.
Nein, aber es gibt Leute, die machen es dann tatsächlich, wenn man es ihnen sagt, aber die allermeisten... Die haben jetzt wieder irgendeine Information gehört und das kümmert sie nicht wirklich.
Aber auch da finde ich es einfach wichtig, zum einen sich selber, hört sich blöd an, aber zu platzieren im Freundeskreis unter Kollegen, dass wenn irgendeiner sich über Bitcoin informieren will, weiß er, das ist der eine Typ, der mit seinem orangen Anzug auf der Konferenz war, den frage ich jetzt zu Bitcoin. Oder ich sehe, dass Saifedean Ammous erzählt irgendwas im Schweizer Monat in der Titelstory über Bitcoin. Ja, die habe ich vielleicht noch da liegen oder ich recherchiere dann im Nachhinein nochmal, weil ich im Hinterkopf habe, da war mal was. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil jeder Sailor sagt, er kriegt den Preis, den er verdient, aber jeder hat so seinen Zeitpunkt, wo er eben offener dafür wird und dann braucht er halt eine Quelle, die möglichst fundiert dann sein sollte.
Genau, da kann er bei uns auf die Website und nach Bitcoin suchen, da findet er einiges an Stoff, würde ich sagen.
In der heutigen Folge geht es um Freiheit und Eigenverantwortung. Diese Themen sind eng mit Bitcoin verbunden. Nur wer seine Bitcoin eigenständig verwahrt, ist unabhängig von einem zentralen Verwahrer. Mit der Hardware-Wallet Bitbox 02 kannst du deine Bitcoin einfach und sicher eigenständig verwahren. Mit dem Link in den Shownotes erhältst du 5% Rabatt und unterstützt zusätzlich Loddys Arbeit bzw. diesen Podcast. Vielen Dank für deinen Support und nun zurück zur heutigen Folge.
Genau, da kann er bei uns auf die Website und nach Bitcoin suchen, da findet er einiges an Stoff, würde ich sagen.
Was man da sehr wahrscheinlich auch finden wird, ist ein Artikel, den du geschrieben hast, Bitcoin passt zur Schweiz. Das war ein Beitrag in eurer, ich muss es wirklich nochmal erwähnen, in eurer 1104. Ausgabe, ja, genau, die ihr da veröffentlicht habt vor einem Jahr. Da möchte ich mal kurz zitieren, mit was du da eingestiegen bist. Und zwar beginnt der Beitrag wie folgt. Artikel 2 der Bundesverfassung von 1848 lautete: Der Bund hat zum Zweck Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen außen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im Inneren, Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt. Auf diesem Fundament wurde ein einst mausarmes und rückständiges Land zu einem der reichsten Länder der Welt. Seither hat die technische Entwicklung vieles geändert und der damit einhergehende Fortschritt dreht schneller. Genau. Zitat Ende.
Ja, also ich glaube, diese Revolution 1848 ist einfach auch wichtig für das Schweizverständnis. Also es gibt natürlich die 100 Jahre davor, oder 1291 bis 1848, aber im Prinzip ist eigentlich in Europa die Schweiz das einzige Land, wo die bürgerliche Revolution geklappt hat. Und es ist in Frankreich und in Deutschland gescheitert und es sind dann auch viele Flüchtlinge von dort in die Schweiz geflüchtet, die dann zum Teil großartig Unternehmen gegründet haben, von denen deren Geisteskraft und Arbeitskraft die Schweiz bis heute profitiert.
Macher und Denker,
genau. Leute, die halt Deutschland nicht mehr wollte und die Schweiz gerne genommen hat und die in der Schweiz wirklich Tolles aufgebaut haben. Aber eben dieses dezentrale System, diese liberale Revolution, dass man in das Individuum vertraut, dass man auch jemandem direkte Demokratie zutraut, das kam dann ein bisschen später, 1874, 1891, bei diesen Verfassungsreformen der Schweiz. Aber das ist halt etwas, was die Schweiz auszeichnet bis heute und deswegen haben wir auch viermal im Jahr Abstimmung über irgendwelche Fragen, während in Deutschland direkte Demokratie alle schreien davonlaufen, wenn man nur davon redet. Wobei man sagen muss, in Artikel 20 deutsches Grundgesetz steht, alle Macht in Deutschland geht vom Volke aus und wird in Wahlen und Abstimmungen zum Ausdruck gebracht. Aber das vergessen deutsche Politiker regelmäßig. Und es ist eigentlich lustig zum Beobachten, direkte Demokratie in Deutschland, immer alle Parteien, die gerade in der Opposition sind für direkte Demokratie. Sobald sie aber an der Macht sind, sind sie wieder dagegen.
Ändert sich das, ja. Also in Deutschland vergessen Politiker noch andere Sachen, wenn ich da an unseren Bundeskanzler denke, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen.
Genau.
Was ich viel spannender finde, dieser Artikel 2 der Bundesverfassung, wo eben von Schutz der Freiheit und Rechte der Eidgenossen gesprochen wird, hat das für dich eine spezielle Bedeutung oder für die Schweizer allgemein? Weil der Artikel 1 geht es mehr oder weniger darum, wie die Kantone eingeteilt sind. Also im Prinzip ist das der erste Artikel sozusagen.
Ja, und der zweite ist der Zweckartikel. Wieso gründet man das genau? Und jetzt Wohlfahrt der Eidgenossen, also da gehören natürlich jetzt alle Inländer dazu und alle, die in der Schweiz sind. Also wir machen da keinen Arier-Test oder whatever. Aber Schutz der Freiheit ist natürlich total wichtig, oder? Schutz deiner Freiheitsrechtung. Wir haben eine Bundesverfassung, wo alles drinsteht, was deine Rechte sind. Und ich glaube, es tut allen gut, den Deutschen das Grundgesetz zu lesen, den Schweizern die Schweizer Bundesverfassung, weil dort steht was du eigentlich für Rechte hast gegenüber dem Staat. Und das kann man auch einklagen und vertreten und politisch aktiv werden deswegen. Also ich glaube, viele Bitcoiner tun so, als wäre der Staat nicht da oder so. Oder es gibt so Libertäre, die sagen, ich bin total libertär. Und dann sagst du, ja, aber zahlst du Steuern? Und dann, ja, okay, dann vielleicht bist du doch nicht so staatsunabhängig, könnte sein, oder? Ja, und wenn du wirklich libertär bist, kannst du in Kongo gehen. Dort gibt es sehr wenig Gesetze und man kann sehr frei leben. Aber in der Schweiz gibt es Gesetze, es gibt eine Bundesverfassung, es gibt Staat. Und man kann ja sogar noch aktiv und konstruktiv mitarbeiten. Übrigens nicht nur da, auch das Milizprinzip finde ich total wichtig in der Schweiz. Das, der Föderalismus, oder? Dass eigentlich alles, was entschieden wird, möglichst auf der untersten Stufe, auf der kommunalen Ebene entschieden wird. Und eigentlich nur die Dinge, die dann die Kommune übersteigt, dann werden auf dem Kantonsebene entschieden und dann die Dinge, die auch den Kanton übersteigt, dann auf Bundesebene. Oder? Aber dass es wirklich ein Antizentralismus ist oder ein Nonzentralismus, das ist, glaube ich, das Ideal und das ist dann, finde ich, auch ein Ideal, das ja Bitcoin prägt. Darum passt Bitcoin auch aus meiner Sicht gut zur Schweiz. Obwohl wir einen Schweizer Franken haben, der ja eigentlich stabil ist und gut funktioniert.
Dass ihr gar kein Problem habt an der Stelle vielleicht, ja?
Eigentlich nicht.
Damit passt natürlich Bitcoin auch gut zum Schweizer Monat. Also von dem her, da ist die Symbiose wahrscheinlich auch da. Aber noch konkreter gefragt, was bedeutet Freiheit für dich?
Ja, Freiheit vom Staat. Niemand, der mir irgendwie sagt, wie ich mich zu verhalten habe. Also ich meine, während der Corona-Pandemie fand ich das sehr enttäuschend, wie mir alle gesagt haben, wie ich mich verhalten soll, wo ich dann meine Freiheit, ins Restaurant zu gehen, mit Zertifikaten suchen musste. Und wenn ich nicht geimpft war, dann habe ich riesige Probleme gekriegt, oder? Das finde ich ganz daneben. Also ich finde, da muss man dann schon auch darauf bestehen, dass man diese Freiheitsrechte hat und dafür auch kämpfen. Also das ist ja, ich glaube, in Deutschland, was in Deutschland passiert ist zu dieser Zeit, war dann in vielen Punkten deutlich schlimmer als in der Schweiz, aber in der Schweiz war es auch nicht ohne.
Also Schweiz habe ich natürlich nur so von außen beobachtet, natürlich habe ich das in Deutschland mehr mitbekommen, aber mich hat schon gewundert, dass die Schweiz auch sehr viel oder sehr konsequent gegen gewisse Dinge vorging und du hast angesprochen mit Tests und so weiter, man wird mehr oder weniger ausgegrenzt, wenn man nicht geimpft ist, was ich sehr, heute finde ich es ein bisschen belustigend, aber eigentlich auch irgendwie erschreckend. Es ist so, dass wir hier eben in Kreuzlingen sind und 500 Meter weiter ist wirklich die Grenze zu Deutschland und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Wir sind vorher drüber gelaufen, drüber spaziert, am See entlang. Da ist einfach ein Fahrradweg, ein Fußgängerweg, die Touris sind da ein bisschen unterwegs und da wurde ein Zaun gezogen, so ein Baustellenzaun und 2 Meter weiter nochmal, sodass die Schweizer durch den Zaun nicht durchgreifen konnten und die Deutschen berühren konnten. Also völlig abstrus. Heute, ist schon wieder einige Jahre her tatsächlich, aber sowas hätte ich mir davor niemals vorstellen können. Also weder von deutscher noch von Schweizer Seite.
Ganz genau, ja. Und da siehst du, was für verrückte Ideen rauskommen, wenn man die Bürokraten an die Macht lässt, oder? Also da muss man einfach sagen, ich zahle doch keine Steuern, dass Leute so einen Quatsch machen. Also da ist vieles wirklich falsch gelaufen und es war auch so ein bisschen eine Testphase, was lassen die Leute alles mit sich machen und man hat herausgefunden, die Leute lassen verdammt viel mit sich machen und das hat mich persönlich sehr beunruhigt, oder? Also wenn in 5 Jahren wieder was Ähnliches ist und du hast noch mehr Leute, die unkritisch sind und sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, da mache ich halt mit und so, dann muss man schon überlegen, was das ist. Und ich meine, Corona war jetzt einfach die größte Freiheitseinschränkung, seit ich lebe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je so mit meiner Freiheit eingeschränkt wurde wie da und darum ärgert es mich. Aber es ist natürlich nicht das einzige Thema. Also im Namen der Sicherheit wird unsere Freiheit jeden Tag wieder von Neuem eingeschränkt und dann über Steuern und Abgaben müssen wir gar nicht reden und Gebühren etc. Also das ist, die Liberalen haben nicht die beste Zeit. Ne?
Nee, definitiv nicht. Die Frage ist aber auch, wie liberal oder freiheitlich in Deutschland zumindest die FDP da agiert.
Das ist eine andere Frage, ja.
Ja. Aber würdest du grundsätzlich sagen, mit dem, was du aktuell erlebst, natürlich Corona noch nicht allzu lange her, ist die Freiheit in Gefahr jetzt für dich, sage ich jetzt mal, oder für die Schweizer?
Ja, für die Schweizer ist auf der ganzen Welt wahrscheinlich, also denen geht es ja eigentlich meistens am besten. Und man kann immer jammern.
Also die Laune ist gut hier bei den Schweizern, ja, das kann ich bestätigen.
Nein, ja, das stimmt. Aber ich finde das immer so super, oder? In einem demokratischen Land, da gehst du mal irgendwie aufs Land raus, irgendwie ins Luzerner Hinterland und fragst irgendjemanden so, was sagst du da zur Politik? Und da sagt die, die in Bern, die machen ja sowieso, was sie wollen, da hat ja keinen Sinn und so. Dabei bist du im Land, wo sie die meisten direktdemokratischen Rechte auf der Welt haben. Also, es ist immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, die Schweizer haben sehr viele Rechte, aber sie müssen auch schauen, dass sie die nicht verlieren. Und um die Freiheit kämpft man eigentlich jeden Tag. Das ist wichtig. Und ja, ich bin froh, also ich habe 9 Jahre in Berlin gelebt und ich bin eigentlich froh, dass ich insbesondere während Corona nicht in Deutschland gelebt habe. Und ich mache mir durchaus auch ein bisschen Sorgen um Deutschland oder um ganz Europa, weil da vieles einfach nicht in die richtige Richtung läuft. Und ich habe das auch kürzlich bemerkt, oder? So wie 1848, als die Flüchtlinge gekommen sind, kommen die heute auch wieder. Also als Beispiel Rahim Tagizadegan, der hier auftritt in Kreuzlingen, der kommt in die Schweiz. Dann ein Markus Krall zum Beispiel hat angekündigt, in die Schweiz zu kommen. X andere auch, die sich halt einfach in Deutschland irgendwie nicht mehr wohlfühlen, nicht mehr frei fühlen. Und da muss sich doch auch ein Staat wie Deutschland, der sich ja als freie Demokratie versteht und zu vielen Teilen, zu weiten Teilen natürlich auch ist, muss sich fragen, wieso ist das so? Was machen wir da? Und das sind ja gute Leute, die gehen, oder Leute, die auch Steuern zahlen etc., die wichtig sind eigentlich für das Land.
Also die Leute, die vom Sozialsystem profitieren, die haben keinen Anreiz zu gehen. Deshalb sind es natürlich die Macher und Denker, zitiere ich jetzt mal wieder, die entsprechend dann ihr Glück woanders suchen. Jetzt wird mir vielleicht klarer, warum die Schweizer immer so gut gelaunt sind auf den Bitcoin-Konferenzen, weil wenn sie sich mit den Deutschen unterhalten, merken sie nämlich, wie gut es ihnen geht. Das könnte natürlich ein Punkt sein an der Stelle.
Das stimmt, also ich als Schweizer fühle mich sehr wohl in der Schweiz und uns geht es auch gut und es hat aber eben Gründe, oder? Und das liegt, das ist nicht, weil die Schweizer klüger sind oder weil sie arbeitsamer sind, aber sie haben das bessere System und dieses System muss man aus meiner Sicht unbedingt nicht nur beibehalten in der Schweiz, sondern eigentlich wäre es auch gut, wenn es andere Länder kopieren würde. Ich glaube, Deutschland könnte unglaublich viel von der Schweiz lernen, wenn sie nur bereit wäre, oder? Ein bisschen weniger Zentralismus, ein bisschen mehr Vertrauen in die Bürger, weil die Bürger sind nicht blöd. Die Deutschen gehören zu den intelligentesten Leuten der Welt. Man muss die nur machen lassen. Also, ich meine, zum Beispiel, es hat ja viele Leute erstaunt, dass nach dem Krieg, wo alles zerbombt war, 20 Jahre später die Deutschen wieder an der Spitze waren. Ja, was war das? Das war Ludwig Erhard, oder? Mit marktwirtschaftlichen Reformen. Das ist kein Zufall, dass sowas passiert. Das sind Systeme, die am Werk sind und eben, Hongkong ist auch groß geworden, Singapur ist, es liegt nicht an den Deutschen oder den Schweizern, es liegt an den Systemen, die angewendet werden. Oder? Im Sozialismus wird jeder immer arm.
Jeder nicht, es gibt so eine Handvoll, ja, genau, die vielleicht nicht arm werden, aber die Masse
richtig,
der Leute. Ja.
Richtig.
Würdest du dann jetzt sagen, okay, man muss für die Freiheit kämpfen, also je nachdem, wo man lebt, für die Möglichkeiten, die man entsprechend hat, gehört da Bitcoin für dich dazu? Also ist Bitcoin für dich ein Tool für Freiheit als Beispiel?
Ja, für mich ist Bitcoin ganz klar eine Freiheitstechnologie und ich glaube, viele haben auch gar noch nicht verstanden, wie revolutionär das Bitcoin wirklich sein kann, wenn man es mal richtig durchdenkt. Also falls das wirklich ein Erfolg wird weltweit und eine Hyper-Bitcoinization einsetzt, dann ist natürlich die nächste Frage, was genau machen die Staaten? Also zuerst mal werden sie Abwehrkämpfe kämpfen dagegen.
Würdest du sagen, die sehen wir aktuell schon so ein bisschen?
Die sehen wir aktuell schon ein bisschen, oder? Indem sie versuchen, Dinge zu erschweren für Bitcoin. Wiederum eben andere Sachen, eben wie die Bitcoin-ETFs in den USA, stimmen positiv. Also es gibt gemischte Signale. Aber wir sind jetzt schon in der Phase, wo Bitcoin langsam ernst genommen wird und zum Teil auch bekämpft wird. Und am Ende eben, wenn jetzt wirklich sich Bitcoin durchsetzt gegen die Fiat-Währung und die Fiat-Währungen verlieren am Ende gegen Bitcoin, dann stellt sich die Frage, was genau machen die Politiker, was genau macht der Staat? Oder ein Konjunkturprogramm ohne Fiat-Geld ist ja schwer vorstellbar, wenn das Geld in den Händen der Bürger liegt.
Ich persönlich würde aber so weit gehen und sagen, ja, in Teilen wird Bitcoin angegriffen, das war aber nur der Anfang. Also man hört immer wieder auch auf Meetups, ja, die gehen jetzt gegen Bitcoin vor, das ist jetzt die letzte Phase. Das sehe ich noch weit nicht.
Also du denkst, das ist die erste Phase?
Ich glaube, wir sind da ganz am Anfang und auch dieses ESG-Thema, der ESG-FAT, also die ESMA wird bald ESG verpflichtend für Blockchains oder Protokolle oder was weiß ich was. Dann wirst du, wenn du auf der Exchange Bitcoin oder was anderes kaufst, dann muss da irgendein ESG-Rating stehen, das unter Umständen gar keinen Sinn macht, aber das wird kommen. Also wenn man dieses ESMA-Paper vom letzten Sommer liest, geht es in eine klare Richtung. Betrifft euch halt Schweizer jetzt nicht, aber auch die Schweizer Bitcoin-Exchanges wollen sich um die MiCA bewerben. Das heißt, entsprechend werden sie es auch tun müssen am Ende. Also ich glaube, der ESG-Fahrt, der fängt erst so richtig an. Und wie du gerade sagst, wenn ich dann ein Konjunkturprogramm habe, jetzt nehmen wir das Beispiel Corona, es kann aber auch eine Finanzkrise sein, als Staat will ich dann interagieren und die Leute, vor allem in Deutschland, sind halt das gewohnt. Der Staat hilft, wenn irgendwas passiert, dann kriege ich entsprechend Geld. Sei es Arbeitslosengeld, Krankenversicherung oder was auch immer. Wir sind da halt sehr, sehr verwöhnt und so erzogen worden, meiner Meinung nach. Und wenn dann einer mir erklärt, ja, wenn die nächste Krise kommt, kriegst du kein Geld mehr, dann frage ich mich, wie die Leute reagieren. Ob die es dann gutheißen, dass Bitcoin das zukünftige System ist, wenn sie persönlich das System gar nicht verstanden haben bis jetzt, entsprechend keine Bitcoin haben und darunter leiden. Und dann glaube ich, dann geht es erst richtig los mit dem FAT.
Ja, ich glaube, die Menschen werden sich schon vom Staat helfen lassen, aber ich glaube, das kommt zunehmend zu einem Preis. Oder? Also zum Beispiel CBDC oder andere Einschränkungen. Also der Staat sagt, ja, ich gebe dir Geld, ich gebe dir ein Grundeinkommen, aber ich sage dir, wie du leben musst und für was du das Geld ausgeben musst und wo du überhaupt keine Freiheiten hast. Und die Bitcoiner sind vielleicht dann irgendwo anders und leben ihr Leben so, wie es ihnen passt. Und ich glaube, ein Großteil der Leute, denen ist ja auch Freiheit nicht ein großes Anliegen. Die leben ja gerne in unfreien Systemen und haben gerne Leute, die ihnen sagen, was sie machen müssen.
Muss ich weniger drüber nachdenken?
Genau, ist einfacher. Das Leben ist viel einfacher, wenn jemand anders einem sagt, was man zu tun hat. Aber es hat nichts, wie ich mir das Leben für mich vorstelle.
Ich muss auch für mich persönlich sagen, also mein Leben vor Bitcoin war, glaube ich, einfacher. Ich hatte weniger Termine, ich war weniger im Stress, glaube ich. Aber vor allem, ich habe mich mit vielen Dingen halt nie beschäftigt. Ich habe was in der Zeitung gelesen, Nachrichten, Tagesschau mitbekommen, habe das hingenommen, okay, habe mich vielleicht geärgert, aber es war halt so. Ich habe es nie hinterfragt und je mehr man Dinge hinterfragt, habe ich das Gefühl, wird das Leben unter Umständen auch manchmal nicht leichter, weil man sich mehr Gedanken, Sorgen über die Zukunft macht. Von dem her hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich, aber es ist wie diese Matrix-Szene einfach, wenn ich einmal diese Pille genommen habe, es gibt kein Zurück mehr. Ich muss es dann hinterfragen.
Genau, also wie ein Unternehmer, der ein Unternehmen gründet und dann 5 Mitarbeiter hat und er kennt die persönlich und er weiß, er muss am Ende Löhne zahlen, oder? Das ist eine Verantwortung, das ist eine Last, das ist eine Bürde, oder? Die nehmen freiwillige Aufsicht, aber wenn man diese Firma gegründet hat, dann gibt es dann auch kein Zurück mehr. Dann will man das Ding zum Erfolg bringen und kämpft dann jeden Tag, damit das auch passiert. Und ich glaube einfach, es wäre wichtig, dass all die Leute, die das auf sich nehmen, auch ein bisschen estimiert werden. Also wenn ich den Tatort einschalte im ARD-Fernsehen, dann ist der Schurke meistens ein Unternehmer, oder? Unternehmer kommen einfach unglaublich schlecht weg in Deutschland und das ist doch einfach nicht fair.
Ich glaube, da habe ich neulich mal auf Twitter gelesen, gab es irgendeine Quote, in wie vielen Tatortfolgen tatsächlich ein Unternehmer der Mörder war oder sonst was. Ja, die Quote war nicht wirklich gut für die Unternehmer.
Und sonst ist es ein Banker oder ein CEO oder ein Kapitalist.
Banker noch schlimmer, ja.
Oder sonst jemand, aber ja.
Würdest du dann sagen, okay, Bitcoin ist eine Opt-out-Möglichkeit, eine Exit-Möglichkeit, die einzelne Personen, wie gesagt, wir sitzen hier auf einer Bitcoin-Konferenz, hier sind viele Leute, die dieses Tool, freiheitliche Tool entsprechend nutzen. Glaubst du, das wird jetzt nach und nach mehr? Vielleicht auch Blick aus Europa raus, wenn ich Richtung Südamerika schaue, die typischen Länder, Venezuela, Argentinien passiert natürlich gerade viel oder auch Türkei, wo einfach die Währungen kaputt sind. Glaubst du, das ist für viele Leute dort einfach ein Exit-Tool und damit auch ein freiheitliches Tool?
Ja, sicher. Also ich sag mal, jemand, der jetzt 2014 eingestiegen ist und heute jetzt immer noch mit Bitcoin dabei ist, ein bisschen was investiert hat, der ist jetzt unabhängig. Der kann leben und arbeiten, wo er will oder muss vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Aber am Ende läuft es ja meistens so, dass Leute dann einen Mann finden oder eine Frau und eine Familie und irgendwo sich niederlassen. Und sobald du dich irgendwo niederlässt, hast du dann schon mal wieder mit den Tücken der lokalen und nationalen Politik zu tun. Und es ist nicht außerhalb von Deutschland immer alles besser. Ich glaube, das Leben in Paraguay ist auch nicht einfach nur super, weil man da wenig Steuern zahlt. Da gibt es dann andere Herausforderungen, gibt es Crime oder Bewilligungen.
Sie hatten diese massive Hitzewelle vor kurzem, ich habe es halt über die Mining Farm mitbekommen, wo dann stetig Stromausfall war und ähnliches. Also genau, das sind Themen, die in Deutschland ja eigentlich ja, kein Thema sind tatsächlich. Ja. Ne?
Oder also die eben die Leute, die gar keine Steuern zahlen wollen, die können schon nach Paraguay, aber dann oder in den Kongo, oder? Aber dann haben sie halt andere negative Auswirkungen, oder? Ich glaube, es ist heilsam für jeder Mensch, der jung ist, würde ich sagen, geh mal 2 Jahre nach Paraguay und arbeite dort, weil
oder
das
andere,
tut dir wirklich gut.
Oder in andere Länder, wo es nicht so ist wie du, eben nach Berlin.
Ja, genau.
Wo man dann sieht, wie es auch laufen
das
kann.
Das war mein Paraguay.
Ja, tatsächlich, aber auch hier der ein oder andere Bitcoiner, der eine Zeit im Ausland gelebt hat, kommt dann zurück und sagt, ich habe halt gemerkt, was ich an Deutschland gut finde, was mir gefällt, und es ist natürlich auch ein kulturelles Thema, da ist jeder natürlich anders unterwegs, aber diese Strukturen sind pauschal nicht alle schlecht, glaube ich.
Also ich kann aus meiner Sicht sagen, genau so ging es mir. Also ich habe 9 Jahre in Berlin, ich fand das super, die Zeit dort, aber ich bin dann auch gerne wieder in die Schweiz zurückgekehrt und ich schätze jetzt sehr vieles, wie es in der Schweiz halt gut und richtig läuft und wie man zusammenlebt und wie man sich politisch organisiert. Und am mühsamsten persönlich finde ich die Leute, die noch nie aus der Schweiz rausgegangen sind, aber dann 40, 50 sind und jeden Tag auf die Schweiz schimpfen und sagen, das ist das mieseste Land, das ich kenne, und aber keine Ahnung von der Welt haben, oder? Und das kann ich dann überhaupt nicht verstehen. Also es ist auch in Europa, auch in Deutschland, es ist wirklich sehr viel besser in vielen Fragen als anderswo auf der Welt.
Also meckern darf man deshalb natürlich trotzdem, aber ich glaube, es muss uns bewusst sein, wir meckern auf hohem Niveau.
Genau.
Definitiv. Letzte Frage noch. Wie erreichen wir mehr Menschen mit diesen Freiheitsthemen, Eigenverantwortung, die eben Bitcoin betreffen, aber beispielsweise auch eure Leser ja entsprechend interessieren? Also wie schaffen wir es, mehr Leser für euch zu gewinnen oder grundsätzlich mehr Menschen für diese Themen zu begeistern?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, die Leute kommen selber drauf, selber nachdenken, selber studieren, selber sich eine Meinung bilden, da kommt man vielleicht auch. Ich war jetzt vorher an diesem Mining-Panel und dann hat der eine gesagt, er versucht eigentlich immer gar nicht über Bitcoin zu reden, sondern über Heizung zum Beispiel oder Wasserkreislauf im Haus. Und dann ganz zum Schluss sagt er noch...
Damit kriegt er mich aber nicht, muss ich gestehen.
Ja, aber du bist auch kein Hausbesitzer, oder?
Richtig,
aber wärst
richtig.
Du ein Hausbesitzer, würdest du dich dafür interessieren,
definitiv.
Oder? Und dann ganz zum Schluss sagt er, und jetzt noch der Clou, du kannst doch Geld verdienen, indem du Bitcoin meinst. Und dann sagt er, ah ja, das ist ja geil, da kriege ich noch was dazu. Also vielleicht muss man ein bisschen weniger Bitcoin in your face und ein bisschen mehr versuchen anzudocken in die reale Welt und in die Lebensrealität der Menschen und die Leute dort abholen, ja, wo sie wirklich Fragen haben und was sie wirklich interessiert. Und Menschen haben ja viele Fragen, viele Probleme, die gelöst werden wollen. Und Bitcoin hat ja für einiges eine Antwort bereit.
Finde ich sehr gut. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen, wie die Kommunikation stattfindet. Ich will jetzt nicht von Marketing sprechen, aber die Kommunikation. Ich habe schon häufiger gehört von Minern, die eher von Datencentern sprechen und dann, wie du es gerade sagst, ja, hintenrum kommt, hey, du kannst mal noch Geld verdienen und rechne es mal gegen. Guck mal, da läuft es besser raus.
Aber
ob
das
da jetzt Bitcoin rauskommt, ist ihm am Ende ja egal. Das ist eine ökonomische Rechnung dann erstmal.
Das macht ja jeder Unternehmer. Er überlegt sich zuerst, was hat mein Kunde für ein Problem und wie kann ich es für ihn lösen? Und so sollte ein Bitcoin auch denken, so ein bisschen ein unternehmerisches Mindset und sich empathisch in den anderen hineinversetzen und sich fragen, was interessiert dich wirklich und wie kann ich dich abholen? Und ich glaube, man kann die meisten irgendwie abholen.
Ronny, wie kriege ich den Schweizer Monat? Vor allem natürlich die Herbstausgabe. Wo kann ich mir die besorgen?
Ja, du gehst auf schweizermonat.ch, dann gehst du auf Mitglied werden, kostet 180 Franken. Und du kannst mit Bitcoin und Bitcoin Lightning bezahlen.
Das letzte wäre nämlich direkt meine Frage gewesen, aber wunderbar, perfekt. Das heißt, es gibt für die Hörer keine Ausreden. Ich habe zudem auch gesehen, der Dezentral-Shop hat, glaube ich, auch einzelne Ausgaben, wo man lesen kann oder sich besorgen kann. Von dem her gibt es keine Ausrede.
Genau, was jeder übrigens machen kann, wenn er einfach mal wissen will, was ist denn das für eine Zeitschrift, dann kann er bei uns auf der Webseite gratis ein kostenloses Probeexemplar bestellen. Wir schicken das sogar kostenlos bis nach Deutschland. Und
sehr
nach Österreich. Oder wo auch immer die Leute uns auch noch lesen wollen.
Das hört sich sehr gut an. Ronny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vor allem so zwischen deinen Panels hier, dass wir es noch reingeschoben haben. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne hier in der Schweiz, die Freiheit in der Schweiz. Und danke, alles Gute und bis bald.
Danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut.
Ciao.